Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe Frau Diener verreist, worin Andrea Diener, die unterwegs ist und über ihre Reisen schreibt, so freundlich ist, mir von ihren Reisen zu erzählen. Hallo Andrea.
Hallo Holgi.
Heute Frau Diener verreist nach Sibirien.
Richtig.
Wie lange warst du da?
3 Wochen.
Das ist
lang,
oder?
Ich war im Urlaub.
Das war nicht Job, sondern...
Nein, ich habe meinen Winterurlaub in Sibirien verbracht.
Das ist aber auch...
Erklärungsbedürftig, genau. Du darfst es ruhig sagen. Meine Kollegen haben mich alle ein bisschen bedauert und haben gedacht, ich fahre in den Gulag.
Ja.
Aber es war wirklich sehr schön.
Wo fährt man hin, wenn man nach Sibirien fährt?
Also man kann natürlich eigentlich überall hin, weil es gibt ja gut ausgebaute Bahnstrecken. Aber ich für meinen Teil bin an das Nordende des Baikalsees gefahren. Das Südende kennt man so, aber da sind mir zu viele Chinesen. Das ist schon wieder irgendwie sehr touristisch alles.
Mhm.
Aber das Nordende, also der Baikalsee ist ja irgendwie 600 Kilometer lang. Also der ist ja sehr groß. Und wenn man da an das Nordende fährt, dann ist da irgendwie plötzlich nichts mehr. Also sind halt Dörfer, kleine Städte und Städte, die es da überhaupt nur gibt, weil irgendjemand mal eine Eisenbahn gebaut hat. Und ja.
Was passiert denn in diesen Dörfern, in diesen Städten? Also wer eine Eisenbahn gebaut hat, der wollte ja wahrscheinlich irgendwas transportieren oder Industrie oder weiß
genau,
der gar nicht.
Genau, genau. Also es gibt natürlich, also was es wirklich gibt und was man überall sieht, ist Holz. Also Holzverkauf.
Mhm.
Die holzen halt die Wälder ab und verschicken sie nach China. So, das ist natürlich ein großer Industriezweig, aber auch sonst so alles Mögliche. Und am Nordende gibt es auch so ein bisschen einheimischen Tourismus. Mhm. Allerdings fährt der Russe nur dann an den Baikalsee, wenn Sommer ist, weil Winter findet man nicht so doll.
Da machen das nur so bescheuerte Deutsche, ja.
Da machen das nur so, wirklich nur so bekloppte Deutsche, die da irgendwie der Meinung sind, sie müssten jetzt Schnee sehen, weil sie
Hast du
seit
den
10
Schnee
Jahren
gesehen? Kennen.
Ja, sehr viel sogar.
Okay.
Ich kann ja mal ganz kurz von vorne anfangen. Ja, weil die Geschichte, wie ich da hingekommen bin, hat nämlich mit Nadine zu tun. Ich kenne Nadine überhaupt nicht oder ich kannte Nadine überhaupt nicht. Jetzt kenne ich sie natürlich schon. Aber sie hat, lustigerweise hört sie diesen Podcast.
Oh, schön.
Ja, und sie arbeitet als Assistentin beim Deutschen Reiseverband und hört sich das immer an und dachte irgendwann, sie fährt jetzt seit 3 Jahren jedes Jahr nach Sibirien. Das könnte doch was für diese Frau Diener sein.
Ja.
Und dann hat sie mir eine freundliche Nachricht geschickt und mit einem Link auf ihr Blog. Das kann man unter Fernsein googeln.
Mhm.
Und dann habe ich mir das alles angeguckt und am nächsten Tag habe ich gesagt so, ja, ich glaube, ich will das. Und dann bin ich halt mitgefahren. Und sie kennt jemanden in Irkutsk, also Irkutsk ist die größte Stadt am Baikalsee eigentlich, oder nicht direkt am See, sondern so am Abfluss des Sees liegt das. Und da fliegt man auch hin, wenn man dahin fliegt. Das ist so von Moskau aus sind das nochmal 5 Stunden etwa, weil das so direkt oberhalb der Mongolei ist. Und Nadine hat mal eine Transsib-Reise gemacht, wie ich ja auch. Und hatte dann eine Stadtführung in Irkutsk und wurde dann geführt von Marina. Und Marina ist so bitte 40, also in meinem Alter etwa, eine sehr fröhliche Sibirerin, die auch super gut Deutsch spricht. Und die hat Nadine geführt und dachte so, boah, endlich mal kein Rentner. Und als sie dann am Ende dieser Führung, Stadtführung war, Nadines Mann war noch dabei, haben die sich irgendwie so wahnsinnig gut verstanden, dass der Kontakt nie abgerissen ist. Und irgendwann hatte Nadine hat man ein Sabbatical gemacht, war irgendwie kurz vorm Burnout, schrieb dann so, Mensch Marina, ich brauche irgendwie Dorf. Also ich brauche irgendwie was richtig einsam, richtig am See, richtig Hütte, richtig irgendwie am Arsch der Welt. Und dann ist Marina in Aktion getreten und ist auf dieses Dorf am Nordende des Baikalsees gestoßen und hat dort eine Datsche organisiert für Nadine, wo sie dann irgendwie ihren fast Burnout auskuriert hat.
Wie heißt das Dorf?
Baikalskoje.
Mhm.
Und das ist wirklich sehr Also es ist nicht groß. Es gibt immerhin, also wenn man sagt, es gibt eine Grundschule und es gibt drei Lebensmittelläden, dann ist das schon eine grobe Verzerrung. Also weil so viele Leute gibt es da halt eigentlich gar nicht. Aber irgendwie leben diese Lädchen so vor sich hin. Ich würde mal, ich weiß nicht genau, wie viele Leute das sind, vielleicht ganz zwischen 600 und 1000 würde ich sagen, also Dorf. Mhm. Ungefähr so groß wie das, wo ich auch in Thüringen immer hinfahre und meinen Sommer verbringe. Also gibt halt eigentlich nicht viel. Und wir sind dann also nach Irkutsk geflogen und dann sind wir bei Marina aufgeschlagen, die in einem kleinen Holzhaus wohnt, so in einer kleinen Siedlung. Und diese Holzhäuser sind tatsächlich sehr, sehr klein. Und dort haben wir dann erstmal so ein bisschen geduscht und ein bisschen Wodka getrunken und ein bisschen was gegessen, weil viel mehr macht man da auch erstmal nicht. Und dann hat sie uns am Abend in den Zug gesetzt. Und dann sind wir mit dem Zug nicht direkt nach Baikalskoje, weil da gibt's keine Straßen, keine Zugstation, sondern nach Severobaikalsk. So. Also kannst du das auf der Karte angucken oder man kann sich das auf der Karte angucken. Man fährt von Irkutsk erstmal anderthalb Tage, völlig absurd. Also man muss eigentlich nur nach Norden, aber es gibt da keine Strecke. Das heißt, du fährst erstmal sehr weit nach Nordwesten bis Taischet und da gibt's ein Gleisdreieck sozusagen und da biegt die transsibirische Strecke, kreuzt sich dort oder dort kreuzt so ab die Baikal-Amur-Magistrale.
Die berühmte Baikal-Amur-Magistrale, ach.
Genau, huiuiui. Es gibt halt Züge, die fahren jetzt nicht die ganze Strecke oder so, sondern wir hatten halt einfach nur einen ganz normalen Zug, der irgendwie einfach von Irkutsk nach Severobaikalsk gefahren ist. Der fährt halt die Transsib-Strecke und dann fährt er die Baikal-Amur-Magistrale-Strecke noch wieder zurück, auch wieder anderthalb Tage. Das heißt, man ist erstmal zwei Nächte im Zug und wenn du da ankommst, bist du eigentlich schon durchentspannt. So.
Notwendigerweise.
Ja, genau. Genau, wir haben uns, was halt immer ganz nett ist, wir haben uns zu zweit ein Viererabteil geteilt und das kann man machen, ist halt jetzt nicht ganz so billig, aber es ist also für deutsche Verhältnisse immer noch ziemlich günstig und ja, das ist, also man kann sich dann ausbreiten, kann oben pennen, kann unten sitzen, hat sein Fläschchen Wodka dabei, hat irgendwie, ich weiß nicht, Kram zum Fressen und sitzt dann da und futtert vor sich hin und knabbert Kekse und guckt raus in die verschneite Landschaft und am Ende dieser zwei Tage bist du halt eigentlich schon so auf so einem ganz guten Level, so erholungstechnisch.
So, wo kommt man dann an? Also
Severobaikalsk. Also das heißt, genau, das heißt eigentlich im Norden von Baikals, also im Norden vom Baikalsee und genau da liegt's auch. Ist eine ziemlich kleine Stadt.
Ah ja, ich sehe es auf der Karte.
Genau. Und da gibt's eigentlich nicht viel. Wir haben da auch erstmal nicht viel gemacht, außer dass wir uns haben abholen lassen von einer Irina. Und Irina ist irgendwie die von unserem Vermieter, also unser Vermieter war Sascha. Und der macht im Sommer arbeitet der so ein bisschen im Tourismus mit Baikal-Touren und so und macht das zusammen mit Irina, also sie ist praktisch seine Geschäftspartnerin. Und sonst ist Sascha Eisenbahnangestellter. Mhm. So, weil viel mehr hat man da, glaube ich, nicht. Aber die Eisenbahn ist ziemlich personalintensiv. Also wenn man da so durchfährt, du siehst, dass immer wieder geräumt ist, dass geputzt ist, dass gemacht ist. Und auch an diesen ganzen Weichen und so weiter gibt's immer Häuschen und da ist jemand. Also, ja.
Klingt nicht putzig.
Ja, aber ich meine, es ist halt einfach arschkalt draußen. Was willst du machen? Ja. Wenn die Weiche einfriert, hast du ein Problem, ne?
Da muss jemand mit einem Eimer ins Wasser kommen, ja.
Ja, also da ist immer irgendwie jemand und passt auf die Weichen auf und so. Und also diese Strecke ist ziemlich gut betreut und ich glaube, das gibt tatsächlich Arbeit für sehr viele Menschen. Und mit Irina sind wir dann erstmal in die kleine Markthalle gegangen und haben so ein bisschen Vorräte gekauft, weil in Baikalskoje selber Obst und Gemüse kaufen kannst du halt knicken eigentlich. Und ich habe mir noch Stiefel gekauft, weil Sibirien, ich habe erstmal das Problem, dass ich seit meiner Fuß-OP nicht mehr wirklich in Schuhe passe, also nicht in so viele, die ich habe, was so ein bisschen blöd ist. Und ich bin da halt angekommen, so mit meinen normalen Docs, mit denen ich hier so rumlaufe im Winter. Ich habe noch eine Einlage drin, so, aber halt nichts Dolles. Aber da wirst du mit echt nicht glücklich. Und ich bin dann ins Einkauf, also über dem Markt ist so ein kleines Einkaufszentrum, also wirklich sehr klein. Aber es gibt einen Laden für sibirische Rentierfellstiefel. Mhm. Und ich sage dir, sibirische Rentierfellstiefel, das ist wirklich, es ist der Hit. Also innen ist so ganz dick Lammfell. Außen ist so ganz dick Rentierfell und dann ist unten drunter nochmal dick Filz und da unten drunter ist nochmal Gummi. Und dann läufst du eigentlich wie so in sehr weichen Wölkchen.
Mhm. Und das aber es geht wahrscheinlich auch nur dann da, wo sibirischer Winter ist und hier stehst du im Wasser, wenn du damit rumläufst, oder? Oder geht das?
Ja, es geht eigentlich. Also ich würde die jetzt hier nicht anziehen, weil ich meine, in Frankfurt ist es eh sinnlos. Aber sobald hier mal ein bisschen Schnee ist oder so, oder wenn man mal irgendwo hinfährt, wo Schnee ist, ist man da, glaube ich, sehr dankbar für. Also wirklich großartige Stiefel. Ich habe es 3 Wochen lang, bin ich rum, mit diesen Dingern rumgelaufen, dachte so, ich bereue es keinen Tag. Es ist wunderschön. Ja, und dann sind wir eine Stunde ungefähr noch nach Baikalskoje gefahren, wo wir dann unsere Datsche hatten. Und Datsche heißt Datsche.
Wo ungefähr ist denn Baikalskoje? Ich sehe das überhaupt nicht auf der Karte. Das ist zu klein. Nee,
das ist zu klein. Ja. Also es geht von Severobaikalsk, gibt es eine Straße, die geht so nach Süden. Mhm. Und wenn man die ganz, ganz lange verfolgt, kommt man irgendwann mal wieder am See raus und da ist die Kirche ist eingezeichnet, komischerweise, aber nicht das Dorf. Also wenn du sehr lange auf Google Maps scrollst, dann kommst du irgendwann mal zur Kirche.
Ah, diese dünne Straße, die da unten, ja. Mhm.
Ja, okay. Genau. Okay. Also es ist eigentlich eine ganz normale Landstraße. Und man kommt dann irgendwann auch mal an den See und da steht dann, was du bei mir bei Flickr sehen kannst, steht dann so eine Stupa und so ein Schamanenbaum. Stupa? Ja, das sind diese buddhistischen Dinger. Mhm. Also wir merken uns, wenn man reingehen kann, ist es ein Tempel. Wenn es nur rumsteht und keine Tür hat, ist es eine Stupa. Mhm. So, weil wir sind nämlich im Land der Buryaten und die Buryaten sind so halb buddhistisch, halb schamanistisch. Die sind so, die sehen auch, man sieht es schon, die sehen nicht aus wie die anderen Russen, die sehen eher so mongolisch aus. Mhm. Und diese Kultur prägt aber ziemlich die ganze Gegend so. Also wir sind auch mal mit dem Taxifahrer dahin gefahren, zwischen Baikalskoje und Severobaikalsk. Und der hält dann halt auch an und lässt dann seine Münze da für die Geister und so. Also das ist da relativ präsent so. Und man sieht auch, dass es gibt ja da diesen Schamanenbaum und dieses Holzgestell, wo man so Opfergaben und diese Stofffetzen anbringen kann, um sich Dinge zu wünschen und so weiter. Und das ist ja ziemlich in Gebrauch. Also, ne? Ja. Ja, und dann sind wir weitergefahren bis zu unserer Datsche und die ist schon ziemlich bemerkenswert. Die sieht man immer wieder mal, weil das ist so ein Haus mit so einem blauen Wintergarten vorne dran. Eigentlich wirklich eine Sommerdatsche von Saschas Tante. Und die ist auch jetzt nicht unbedingt für Gäste, sondern die ist halt ganz normal privat eingerichtet und wird aber halt ab und zu auch mal vermietet, wenn es sein muss. Und wir haben sie halt im Winter gemietet und das ist absolut, also das macht halt keiner eigentlich.
Ich wollte gerade sagen, Sommerdatsche heißt das, das Ding ist auch nicht ordentlich beheizt oder beheizbar.
Doch. Also das ist ja ein altes Haus eigentlich. Also die haben ja früher Leute wirklich drin gewohnt und das nicht als Sommerferienhaus gehabt, sondern als ganz normales Haus. Okay. Ne? Weil Severobaikalsk ist, Baikalskoje ist eigentlich ein Fischerdorf. Und da haben ja wirklich Leute gelebt und irgendwie Fischerei betrieben. Und es gibt auch noch so eine kleine Fabrik im Dorf, die aber leer steht komplett. Aber da gab es mal Fischindustrie. Und so in Sowjetzeiten. Und es gab natürlich auch Kolchosen und alles Mögliche. Und dass das halt wirklich so Tourismus und Datschenbetrieb ist, das ist nicht die allerälteste Entwicklung.
Okay.
Ja.
Aber haben die denn da überhaupt, also wenn die das sowieso nicht gewohnt sind, so mit dem Tourismus, was machst du denn da als Touristin den ganzen Tag?
Ich habe natürlich sehr viel gelesen. Ich habe tatsächlich sehr viel rumgelegen und gelesen. Dann läuft man mal so ein bisschen durch die Gegend und dann ist man auch so echt schon wieder ganz schön tot, weil der Winter zehrt halt sehr. Ja. Also wenn du draußen so minus 20 Grad hast, dann wirst du einfach sehr schnell müde. Also der zieht die Energie aus den ganzen Akkus raus. Also dein Handy ist sofort leer, wenn du es draußen hast. Und so ungefähr fühlt man sich dann aber auch.
Und die Kamera ist dann...
Da ist ja, unter der Jacke.
Unter der Jacke, okay. Wäre es vielleicht schlauer, eine analoge Kamera mitzunehmen?
Das wäre natürlich sehr viel schlauer,
okay. Ja.
Aber das machen Menschen, wenn sie so wirkliche Arktis-Expeditionen oder sowas machen, dann ist das tatsächlich heute auch noch so, dass sie dann so diese Analog-Leicas mitnehmen. Hm. Ja, ja, das gibt's noch. Genau, aber... Ich hatte auch eine analoge dabei, also so ist es jetzt nicht, aber natürlich will man die Leica auch mitnehmen und das ging aber ganz gut, immer mit unter der Tasche und dann noch ein Ersatzakku so in der Hosentasche und dann kann man sich dann schon irgendwie behelfen, das geht schon. Mhm. Ja, also ansonsten ist man tatsächlich ziemlich lange damit beschäftigt, sich so am Leben zu halten. Also das braucht schon ein bisschen Zeit, also wir mussten jetzt nicht Holz hacken, sondern das Holz lag in einem gigantischen Stapel im Vorgarten. Das hat irgendjemand da so hingekippt. Und da muss man natürlich Scheite reintragen. Und da musst du den Kamin anmachen. Also wir hatten so einen richtigen gemauerten Herd. Mhm. Mit Platten drauf. Also mit so Eisenplatten. Also es gibt eine große Eisenplatte und dann waren da so eingelassen zwei runde Kochplatten, wo man auch so Ringe rausnehmen kann.
Ah ja, wie früher, also, wie bei Oma. Ne?
Wie bei Oma, genau. Und das war also so richtig, richtig gemauertes Ding. Und damit haben wir dann auch gekocht. Also den E-Herd haben wir eigentlich gar nicht gebraucht. Wir haben mal Wasserkocher angeworfen, aber das war's dann auch schon. Und Gefriertruhe brauchst du auch nicht, weil du legst die Sachen einfach in den Wintergarten. Das reicht dann auch. Nur, das ist dann alles schön gefroren. Also einfach Kochtopf dann nach Erledigung einfach rausgestellt, am nächsten Tag wieder reingeholt. Wunderbar. Ja. Und dann ist man da so beschäftigt mit, weil es gibt halt kein fließend Wasser, es gibt kein Klo, es gibt keine Dusche. Du musst für alles so ein bisschen Workarounds haben. Also Klo gibt es hinten im Garten, das ist eine kleine Hütte und da ist ein Loch im Boden.
Ungeheizt.
Nee, ja, sicher.
Ich weiß ja nicht, ob das was für mich wäre, aber okay. Hm.
Das geht tatsächlich ganz gut, weil du sitzt halt die halbe Zeit in der Küche, ja, direkt neben diesem Ofen und der Ofen ist sauheiß, weil so richtig regeln kann man das halt nicht, da brennt halt Holz, ne? Und das heißt, du sitzt da die ganze Zeit im T-Shirt und dir ist echt warm. Und wenn du dann rausgehst aufs Klo, dann ist es eigentlich so, ach ja, Abkühlung.
Okay.
Ist eigentlich ganz okay. Nur für nachts haben wir uns dann Eimerchen hingestellt, weil ja, im Severobaikalsk in diesem Einkaufszentrum gibt es auch wunderschöne Zinkeimer und da haben wir uns dann zwei Stück gekauft, Zimmerecke und dann geht das alles okay. Es ist viel zu kalt für Wasserleitungen, das ist totaler Quatsch, das würde eh nur einfrieren. Man versorgt sich da ein bisschen anders. Es gibt Dorfbrunnen. Das sind so im Prinzip Holzhäuser und da musst du dann, da pumpst du dann außen, da ist dann ein Schnüttel und da weißt du auch wo. Wir haben das nicht gemacht, weil wir haben ja keinen Brunnenberechtigungsschein, also man muss das wirklich von der Gemeinde praktisch kaufen.
Okay.
So, ne, Wasserversorgung, ganz normal, kauft man sich, dass man da das Recht hat, einen Brunnen zu dürfen. Und dann fährst du mit deinem Schlitten hin, auf dem Schlitten sind dann ein, zwei Wasserkannen. Und dann fährst du zum Dorfbrunnen, pumpst die Wasserkannen voll und dann fährst du mit dem Schlitten wieder zurück. Also das ist so ganz Normales, was man so tagsüber macht, was so Leute auch machen oder was viele Schüler auch mal so machen. Mhm. Fahr mal Wasser holen, Bub.
Das ist dann ja wahrscheinlich auch nicht in 5 Minuten getan, sondern da bist du 2 Stunden unterwegs oder so.
Ja, vielleicht eine halbe Stunde, je nachdem, wo du wohnst. Ja, nee, das geht. Das heißt, du hast halt diese Wasserkannen im Flur stehen und musst halt immer schöpfen. Und gespült wird halt auch in einer großen, also in so einer Spülwanne. Und da ist dann, also es ist halt schon eigentlich, sieht aus wie eine Spüle, nur dass da halt unten kein Siphon ist, der in die Wand geht, sondern das geht halt ein Rohr in einen Eimer. Und du musst dann halt mal den Eimer irgendwann wegtragen und Wasser warm machen und so. Also es ist halt ein bisschen Akt, so alles. Ist nicht so einfach. Dann stellt man sich mal eine Emailschüssel auf den Herd, putzt sich mal ab von oben bis unten. Seife ist sehr wichtig tatsächlich. Dann, ja, schrubbt man sich mit Seife ab und dann geht's auch wieder, dann ist auch wieder schön. Aber insgesamt hat man nicht das Gefühl, dass man so schmuddelig ist, weil die Luft ist ja trocken. Es ist draußen eine sehr trockene Kälte, innen ist eine sehr trockene Luft vom Ofen halt. Das heißt, du stinkst, also es stinkt eigentlich nichts. Man hat nicht das Gefühl, dass irgendwie Dinge faulen oder stinken oder so. Das ist so alles ziemlich geruchsneutral irgendwie. Ja. Und dann hat uns Sascha noch ein bisschen entertained natürlich. Also der hatte dann ziemlich einen Ehrgeiz, uns alles zu zeigen. Und hat uns dann öfter da in seinen Lada gepackt. Und dann sind wir mal so irgendwo auf den See gefahren. Er hat auch am Seeufer hat er so eine kleine Jagdhütte, das heißt Isbuschka. Das hat man gerne als russischer Mann. Dann verkrümelt man sich immer öfter mal in seine Isbuschka und macht da so ein bisschen auf Outdoor. Das ist so, ja, macht man halt in Russland. Hat man so.
Wenn du sagst, auf den See, ist der zugefroren?
Der ist komplett zugefroren. Der ist völlig dicht. Also da fahren auch Autos wirklich über den See. Und
Hätte ich ja Schiss.
nee, überhaupt nicht. Also du merkst ja bei den Eisfischern immer ganz gut, wie dick es gerade ist. Und so ab 30 Zentimeter ist es überhaupt kein Problem, im LKW drüber zu fahren. 40 Zentimeter hat es ungefähr gehabt, wie wir da waren. Man merkt immer mal so ein bisschen, wenn man drüber läuft, dass es unter einem so knirscht und rattert und stößt und rumpelt. Also es ist wie so ein ganz, ganz leichtes Erdbeben, weil das Eis immer wieder arbeitet. Und es gibt dann auch so Zonen, wo sich das Eis dann so zusammenschiebt und so Splitter bildet, also so richtige Splitterzonen bildet. Da kommt man dann auch kaum drüber, aber es ist sehr fotogen.
Stimmt, ja, ich sehe es.
Also man kann da wirklich drauf rumlaufen und es gibt auch wirklich fast ein bisschen wie Straßen im Schnee. Also man sieht da schon, wo die Leute alle lang gefahren sind und da fährt man dann auch lang, ist auch kein Problem. Manchmal muss man ein bisschen gucken am Rand, da gibt es dann noch teilweise warme Quellen, da muss man dann schauen, wo die anderen lang sind, um zu wissen, wo man selber lang kann. Aber normalerweise ist das, ja, also so ein Depp pro Winter kracht dann halt mal ein, aber ja, im Grunde, wenn du da kein Risiko eingehst und irgendwie schön in der Mitte da über die Spuren fährst, ist das eigentlich echt safe, also. Ja, kein Problem. Da sind wir ein bisschen rumgefahren, wir sind zu dieser Isbuschka und haben da natürlich den obligatorischen, du kriegst immer Omul. Omul ist ein Fisch irgendwo auf halber Strecke zwischen Lachs und Forelle. Den gibt's nur im Baikalsee und den gibt's dort aber überall. Also die ganze Markthalle von Irkutsk ist voll mit geräuchertem Omul. Und im Winter gibt's da, also im Sommer hängt auch überall, wenn der Markt ist, kriegst du überall geräucherten Omul. Wir haben den auch in allen möglichen Variationen gehabt und an der Jagdhütte haben wir den auch einfach, hat den Sascha einfach so aufs Grillrost geworfen, unten drunter Feuerchen, zwei Kartoffeln daneben gelegt, war total okay. Also das ist irgendwie so dieses Basisessen, was man da kriegt. Es ist halt sehr einfach, aber es ist dann aber auch irgendwie immer wieder sehr gut. Also so einen ganz einfachen Fisch vom Rost, das ist schon ganz geil.
Aber vor allen Dingen, wenn er frisch ist, ne? Das
Eben.
macht
Ja,
er ja doch
gut,
nochmal
da
was
ist ja,
aus.
also da ist alles frisch, weil es ist, sobald es an Land ist, ist es gefroren. Also, wie da ein Fisch verderben will vor Frühjahr, vor März, vor April, weiß ich nicht. Geht eigentlich nicht.
Was haben die denn da eigentlich im Sommer für Temperaturen? Ist es auch kalt oder wird es da richtig warm dann auch?
Also ich war ja mal im Zuge meiner Transtip-Reise im Sommer dort und da war es draußen schon so 25 Grad, also sehr angenehm. Wow. Aber der See ist wahnsinnig tief. Das heißt, der ist eigentlich nie richtig warm und es sind eigentlich kaum richtig Badetemperaturen. Also wir waren da mal drin für ein paar Sekunden, einfach nur damit wir mal drin waren. Und da waren es so 7 Grad.
Boah, nee.
Also man will das nicht unbedingt.
Mittlere Tiefe 744 Meter, das ist ja, sagen wir mal, richtig tief.
Ja, das ist tatsächlich, also vom Wasservolumen her ist es der größte See der Erde. Mhm. Und ich glaube, es ist auch der tiefste auf jeden Fall. Und das ist im Prinzip, ich sage es immer wieder gerne, weil es so klingt so wahnsinnig, das ist die Kontinentalspalte zwischen der indischen und der asiatischen Kontinentalplatte.
Ach was.
Und die ist halt vollgelaufen und die heißt jetzt Baikalsee.
Okay.
Genau, also das ist so richtig so was ganz Tiefes. Und da gibt's ja auch Robben zum Beispiel, die Nerpa. Und die Baikal-Robbe lebt dann auch im Winter da irgendwo ganz unten und kommt auch irgendwie klar. Also es ist wirklich sehr, sehr groß. Und wenn da irgendwo noch ein Wal schwimmen würde, den man seit 30 Jahren nicht gefunden hat, das würde, glaube ich, keinen wundern. Weil was da unten noch ist und kreucht und fleucht, das weiß kein Mensch. Dann sind wir mal zu einem Inselchen gefahren, sind da mal hochgestapft. Dann sind wir mal zu warmen Quellen gefahren, das war sehr schön.
Das ist, wo diese Frau gerade da ins Schwimmbecken steigt.
Genau, das ist Vanessa. Vanessa, unser Butterfly. Vanessa war die einzige Touristin außer uns. Mhm. Die Vanessa ist aus Tschuwaschien. Also das ist unten an der Wolga. Mhm. Und da, wo ich auch lang gefahren bin mit dieser Wolga-Schifffahrt, genau, Cheboksari, da kam die her. Und die war aus irgendwelchen vollkommen undurchsichtigen Gründen, war sie für eine Woche eingemietet, da auch im Dorf. Und Vanessa war sehr nett, aber irgendwann ist sie uns auch gehörig auf den Keks gegangen, weil sie war so quietschig. Also sie hat uns die ganze Zeit erzählt, Vanessa means Butterfly. Aha. Und seitdem hieß sie nur noch Butterfly bei uns. Und sie hatte auch wirklich so ein Butterfly-Gemüt und da mussten wir dauernd Fotos mit ihr machen und so. Und das war dann manchmal ein bisschen anstrengend, weil wir wollten ja eigentlich eher so ein bisschen unsere Ruhe haben und ich wollte auch eigentlich sehr viel lesen und auch nicht jeden Tag Ausflüge und nicht jeden Tag Bespaßung. Aber wir waren dann auch ein paar Mal mit Vanessa unterwegs, zum Beispiel in diesen lustigen Quellen. Sie hatte dann auch den Ehrgeiz, einmal auf dem Baikalsee Schlittschuh zu laufen. Auch das siehst du. Da sind wir da hingefahren und Sascha hat dann im Schweiße seines Angesichts mit Feudel und Besen und Kram, hat er dann irgendwie so ein Stück See freigeräumt vom Schnee, das dann wirklich das Eis da war. Hat irgendwie, ich glaube, eine Dreiviertelstunde hat der Bub geputzt. Und dann hat sich Vanessa erstmal stundenlang umgezogen, hat ihren Eislaufdress angezogen, ist 5 Runden gedreht, war sehr glücklich, hat die ganze Zeit ins Telefon gelabert dabei. Wir mussten auch immer alle permanent für sie filmen und so. Und dann hat sie sich wieder umgezogen und dann sind wir zu den Quellen gefahren, dann hat sie sich wieder stundenlang umgezogen, dann war sie im Wasser, hat wieder stundenlang ins Handy geredet und hat alle Verwandten und Bekannten gegrüßt und dann hat sie sich wieder sehr lange umgezogen. Danach waren wir ein bisschen gestresst, muss ich sagen.
Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du deine Ruhe hast, ist da, wo mehr Touristen sind, ein bisschen größer, weil die können dann untereinander fraternisieren und du kannst dich zurückziehen, ne?
Ach, das war aber auch ein bisschen egal. Wir haben dann auch den nächsten Tag einfach mal gesagt, komm, lass uns in Ruhe. Also du musst ja nicht mitmachen. Also Sascha hat uns dann meistens irgendwann gesagt, was wie wo los war. Wir haben sehr viel, also Google Translate ist ein Segen in diesem Fall. Mhm. Und damit haben wir uns ganz gut verständigen können. Und so schnell es halt ging, wenn man nur Edge hat im Dorf. Und der hat uns dann immer gesagt, so am nächsten Tag fahre ich mit Vanessa da und dahin oder ich fahre am nächsten Tag nach Severo-Balkars, kommt ihr mit? Und entweder wir sagen ja oder wir sagen nein. Also das war dann auch völlig in Ordnung, wenn man dann auch mal 3 Tage zu Hause rumliegt oder selber irgendwo mal wandern oder spazieren geht oder so. Also man kann auch rund ums Dorf sehr schön laufen. Gibt da ganz nette Wege, es gibt so einen zugefrorenen Fluss, Man kann runter an den See ein bisschen rumlaufen. Du kannst hoch auf den Berg laufen. Nur nicht dahin, wo die Wölfe sind, weil da sind Wölfe. Aber das haben wir vorher alles genau abgesprochen. Jo. Beziehungsweise nach Severobaikalsk fahren. Das will man dann auch irgendwann. Weil wenn man dann ein paar Tage nur Edge hatte und so jedes Bild eine halbe Stunde gebraucht hat, bis es auf Instagram war, dann sind wir nach Severobaikalsk gefahren ins Café Geographia.
Wollte ich fragen, gibt's denn da auch irgendwie was zu tun, was man so normalerweise im Urlaub macht? In Cafés gehen, schön essen gehen und so. Okay.
Also schön essen, das kommt noch.
Okay.
Aber also schön würde ich es auch nicht nennen. Interessant essen. Aber tatsächlich gibt es das Café Geographia und das wird von einem, von Simeon heißt der Mann, der das macht. Und der macht das wirklich sehr, sehr gut. Also der hat da so eine kleine Putze, ein bisschen am Rand, sehr stabiles WLAN. Muss man wirklich lobend hervorheben, ist wirklich super. Da kann man dann auch wirklich sitzen und kann mal seine ganzen Bilder hochladen. Und der macht richtig Kaffee so mit Aeropress, Chemex, Hariofilter und so. Also da kriegst du richtig den geilen Scheiß. Und da kannst du dann aussuchen, der hat so das gesamte Sortiment einer kleinen Craft-Rösterei aus Novosibirsk. Und da kannst du dann sagen, ich hätte gern hier Kenia oder Costa Rica. Darfst natürlich auch riechen und so. Und dann sagt er, ja, was willst du denn für einen Filter? Also da würde ich jetzt Chemex empfehlen. Und der macht es richtig mit sehr viel Liebe und Expertise und so und kriegt so ein bisschen Kuchen. Und also da trinkt man dann richtig geilen Kaffee und hat richtig geiles WLAN, freut sich seines Lebens. Und rund da um die Ecke ist auch nochmal ein größerer Supermarkt. Da kriegt man dann auch so, ich glaube, 2 Sorten Müsli. Das ist dann ganz schön. Es gibt dort noch ein Museum, aber da waren wir dann auch echt irgendwann zu müde für. Also es gibt dort das BAM-Museum, das Baikal-Amur-Magistralen-Museum. Da kann man hingehen und kann sich wunderschöne Modelle von der Baikal-Amur-Strecke angucken und so. Ja, und wenn man dann am Abend mal so richtig versifft ist und denkt so, eigentlich würde ich jetzt gern duschen wollen, dann fragt man Sascha, ob seine Mutter, das ist die Galina, die war auch gleich bei uns in der Straße, ob Galina mal die Banya anheizen kann. Und das macht sie natürlich gerne. Und dann laufen wir bei Galina vorbei und Banya ist im Prinzip, ich weiß nicht, ob dir das Konzept was sagt,
nein,
ist so eine Art russische Sauna.
Mhm.
Das gibt's als Wägelchen, also es gibt so Bauwagenmodelle, aber die meisten haben das tatsächlich mehr oder minder als so eine Art Gartenhütte hinten im Garten. Und da wird so ein kleiner Ofen drin und da kommt richtig viel Holz rein und da brennt richtig heiß und es ist richtig heiß drin. Und auf dem Ofen steht ein Kochtopf mit heißem Wasser. Dann gibt's irgendwie noch eine Wanne mit kaltem Wasser und dann mischst du das Ganze in Schüsseln und schrubbst dich mal so richtig ab, während es irgendwie 120 Grad sind in diesem Raum und du schwitzt dir einen ab und du schrubbst und du putzt und du spülst mal deine Haare durch und so und sitzt und versuchst zu atmen und danach ist dir wieder richtig warm und zwar ungefähr für die nächsten 24 Stunden. Also das glüht einen so richtig auf die Knochen durch. Das ist ich glaube, dass das, was man dort unter Wellness verstehen würde.
Okay.
Also russische Wellness.
Russische Wellness.
Genau. Und wenn man dann so richtig geil müde ist, dann geht man zu Galina, weil das gehört immer noch dazu. Galina hat dann gekocht. Meistens irgendwas mit Omul. Den gibt es als Fischfrikadelle, den gibt es als Fischsuppe, den gibt es als Räucherfisch, den gibt es als, also in allen möglichen Variationen, hinterher dann noch geil Pfannkuchen. Und außerdem hat Galina eine Teekanne und da kommt aber kein Tee raus, sondern da kommt Schnaps raus.
Auch schön.
Das ist, ja, also es gibt dann auch Tee schon, aber dann trinkt man dann halt irgendwie immer so aus dieser Teekanne, schenkt sie einem dann irgendwie immer Schnaps nach. Und dann Galinas Haus ist wirklich sehr bemerkenswert, weil das ist wie in Russland üblich, mindestens 4 Tapetensorten in einem Raum, das ist ganz wichtig. Alles bunt, alles mit Muster, es ist im Prinzip ein großer Raum, so. Vorne ist der Ofen, da wird gekocht. Auf der rechten Seite, wenn man reinkommt, ist mehr so eine Küchenzeile. Auf der linken Seite ist mehr so ein Sofa. Und hinten steht noch ein Esstisch. Also es ist mehrere Räume in einem. So, und hinten links genau ist dann noch so Bett. Und da wohnt sie mit ihrem Mann. Also im Prinzip ein großer Raum für alle. Meistens noch Katzen und Hunde irgendwie dabei. Und ja, da läuft dann so ein Fernseher mit Sowjetschnulzen aus den 60er Jahren. Und dann sitzt man da und isst irgendwie sehr viel Fisch und trinkt sehr viel Schnaps und guckt sich diese Sowjetschnulzen an. Und ja, das flauscht die Katze, krault den Hund. Und das ist irgendwie, danach bist du eigentlich dann auch, also dann da willst du eigentlich ins Bett.
Ja, klingt so.
Ja.
Hitze, Schnaps, Fisch.
Genau. Genau, also das ist wirklich sehr schön und sehr nett und man fühlt sich danach auch tatsächlich erholt, muss ich sagen. Also ich bin, muss ich sagen, von meinem Urlaub so erholt wiedergekommen wie selten.
Okay.
Und vor allem habe ich auch kaum gefroren, muss ich sagen, weil es ist immer heiß, überall ist es überheizt und es nervt erst ein bisschen. Aber dann kommst du drauf, dass du halt dann draußen auch für die Kälte einfach sehr gut gewappnet bist. Also du bist so durchgeheizt permanent. Du gehst halt raus und denkst so, ach, schön kühl. Und wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, dass, also du bist ja in der Nase drin, es ist ja immer ein bisschen feucht, ja. Mhm. Und wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dass das halt sofort fest wird, wenn man rausgeht. Also du hast halt immer so eine leicht mit Eis ausgekleidete Nase.
Oh Gott.
Aber ansonsten ist das bis minus 20 Grad, das ist eigentlich alles relativ gechillt. So richtig weh tut es erst ab minus 40, also bis dahin ist es in Ordnung.
Wärst du eigentlich von alleine auch auf die Idee gekommen, an den Baikalsee zu fahren?
Ich wollte ja immer mal wieder nach Burjatien fahren tatsächlich, weil ich ja im Sommer diese Transitreise gemacht habe. Und erstens haben mir immer alle erzählt, wie toll es im Winter ist am Baikalsee. Und ich habe ja nur die Sommersee gesehen. Und ich hatte immer das Gefühl, so, ich möchte noch mal in dieses Burjatien, weil ich fand es da so nett. Und insofern war das dann, das waren dann so zwei Wünsche auf einmal praktisch, die damit erfüllt waren. Und vor allem ist es halt im Gegensatz zu der restlichen russischen Landschaft, die ja immer sehr flach und sehr öde ist, und mir, also ich komme ja mit flacher Landschaft irgendwie überhaupt nicht klar, mir fehlt da was. Und am Baikalsee ist es halt nicht so, weil da ist halt auf der Westseite ist halt so dieses Gebirge, das hat man auch immer so ein bisschen im Hintergrund, und das ist halt wirklich eine richtig schöne Landschaft. Ja, da geht man durch und denkt so, schön. Und man läuft so durchs Dörfchen und denkt so, ach, guck mal, schön. Ja, also es ist nicht so langweilig, sondern wirklich landschaftlich hübsch. Außerdem mag ich ja so Dorfurlaub echt wahnsinnig gerne, so mit relativ wenig los. Sehr moderate Aufregung, da läuft man mal zum Friedhof, ja. Hat man auch schon was geschafft. Also es ist halt wirklich so, ja. Oder läufst mal ums Dörfchen und dann kommen dir die ganze Zeit diese Free-Roaming-Kühe entgegen, die stehen dann da. Und als Stadtmensch denkst du so, wie komme ich jetzt an den Kühen vorbei? Die gucken irgendwie so ein bisschen, weiß ich, gucken die jetzt nett, gucken die jetzt nicht nett. Dann läufst du so vorbei, und Kühe weichen dir aus, denkst du, okay, ist jetzt gegenseitiges Einvernehmen, wir weichen uns aus. Das war dann auch schon wieder ein Abenteuer. So, also für Stadtmenschen wie mich ist es ein Abenteuer. Ja, ich kann so Kühe immer nicht so richtig einschätzen, wenn die da so rumstehen. Oh, und eine Pferdetour haben wir noch gemacht mit dem Schlitten. Das ist allerdings nicht so, wie man sich Schlittentouren sonst vorstellt. Also so mit Jingle Bells und so. Ja. Ne? Nee, das ist, auch das ist hier deutlich rustikaler. Also bei Galina hinten, ich habe ja von der Banja schon erzählt, wir sind einmal nachts im Stockfinsteren aus der Banja gekommen und da schnaubte es sehr dicht neben uns. Und wir sind unfassbar erschrocken, weil wir nicht gesehen haben, dass da irgendwie die Pferde neugierig waren, weil die wohnen da hinten bei der Banja, hinten haben die so ein Gatter. Und die haben halt gemerkt, sind Leute, gehen wir mal hin. Und dann standen halt diese riesigen Pferde da um uns rum. So, das im Dunkeln, ja.
Das sind so die Abenteuer, die man dann
das,
da
das,
erlebt.
Das sind so die Abenteuer, ja, das beschäftigt einen dann auch eine Weile. Also da ist man auch erschrocken. Genau, und dieses Pferdchen haben sie dann auch mal angespannt und wir hatten dann einen Kutscher, der Nikolai, der hatte dann so einen Schlitten, richtig hübsch selbst bemalt, und das ist eigentlich so ein Heuschlitten. Also damit fährt man normalerweise Heu durch die Gegend, wenn man seine Kühe oder wenn man seine Pferde füttern will. Das Heu liegt meistens irgendwo draußen auf so einer Wiese irgendwo am See zum Teil. Also wir haben öfter mal gesehen, dass Leute Heu geholt haben und über den See gefahren sind damit. Und das ist im Prinzip diese Art von Lastschlitten, sieht man auch auf den Bildern. Das heißt, man sitzt dann da irgendwo auf dem Heu und da sind wir dann einmal so ums Dörfchen. Das war das einzige Mal, wo es wirklich ein bisschen kalt war, weil da war dann Fahrtwind, man hat sich nicht bewegt und so. Und es war auch ein kalter Tag, aber sonst war es eigentlich überhaupt nicht kalt, also gar nicht. Ja, man läuft ja auch ständig, also du stapfst ja auch permanent eigentlich. Mhm. Also du läufst ja nicht normal, sondern sobald du von der Straße weg bist, bist du ja sofort am Stapfen. Weil Schnee.
Bist du dann die ganzen 3 Wochen da in dem Dorf geblieben eigentlich?
Nee, also wir haben das so gemacht, du fährst ja 2 Tage erstmal hin mit dem Züglein. Dann waren wir 2 Wochen ganz genau im Dorf. Dann fährt man 2 Tage wieder zurück mit dem Zug. Und dann waren wir noch die letzten Tage in Irkutsk und haben da mit Marina noch ein bisschen Action gemacht. Also ich habe mir einen Tag einfach noch blöd die Stadt angeguckt. Gut, ich war ja schon mal da. Das heißt, das Dekabristenmuseum, das ist die Hauptsehenswürdigkeit, die habe ich schon gesehen. Dekabristen habe ich auch schon mal in der Transip-Folge erklärt. Ich muss mal auf diese Transip-Folge wieder verweisen, weil irgendwie habe ich da alles über Russland, glaube ich, schon gesagt. Aber das waren abtrünnige Adelige, die irgendwann mal die Regierung stürzen wollten.
Ah, ich erinnere mich sehr dunkel, ja.
Die wurden dann nach Sibirien verbannt und haben sich da in diversen Städten niedergelassen. Und die Trubezkoi-Familie, die war in Irkutsk und die haben dort das Haus, also so ein Haus gehabt, das sie aufgebaut haben. Und dort so ein bisschen gesellschaftliches Leben, soweit es dann halt man das in Sibirien machen kann. Und dieses Haus von diesen Trubezkoi ist heute eben dieses Dekabristenmuseum. Und das ist wirklich sehenswert, das kann man sich angucken, das ist wirklich nett, weil man dann halt, also die Geschichte von denen ist halt einfach interessant. Du hast halt wirklich so Adelige vom Moskauer Hof und dann fallen die über Nacht in Ungnade und werden halt irgendwo in die Pampa versetzt. Und Sibirien war halt damals richtig Pampa, also da gab es ja noch keinen Zug. Und die haben da aber ziemlich viel gemacht, also haben sich damit beschäftigt zum Beispiel, was wächst hier eigentlich, was kann man hier eigentlich anbauen, haben so landwirtschaftliche Versuche gemacht und so Sachen. Und also das ist echt, diese ganzen Hintergrundgeschichten sind wirklich spannend. Und Irkutsk, das kommt dazu, ist auch eine wirklich nette Stadt einfach. Also das ist so, es gibt so viele kleine Holzhäuschen tatsächlich noch in den Seitengassen. Teilweise in sehr gutem Zustand, teilweise in ganz fürchterlichem Zustand. Es gibt eine Markthalle, da kann man auf jeden Fall mal rein. Die ist auch sehr neu gemacht worden. Als ich das letzte Mal reinkam, war die noch so richtig Sowjet gekachelt. Und mittlerweile sind diese ganzen Buden so mit Holz eingerahmt. Es gibt irgendwie so Organic Coffee und so.
Hipster-Markthalle.
Ja. Also es ist voll die Hipster-Markthalle mittlerweile, ja. Ich habe es echt nicht geglaubt. Ich kam da rein und dachte so, also vor 4 Jahren war das hier noch nicht so. Aber was es halt noch gibt, ist, wenn man draußen vor der Markthalle ist, dann gibt es noch ganz viele Stände, wo so Omas Sachen verkaufen. Mhm. Also die sind auch gebaut, also das heißt, die stehen da nicht wild rum oder so, sondern das sind auch wirklich gebaute Stände. Und da kannst du dann halt zum Beispiel selbst gestrickte Socken kaufen für ein Appel und ein Ei, was ich ja natürlich immer mache, weil erstens will man ja die Omas dort unterstützen und die Socken sind halt auch geil. Und verkaufen dann irgendwie ihre Marmelade und ihren Kram und so. Also das ist schon immer ganz schön. Ja, dann sind wir auch einen Abend nochmal weggegangen und haben es krachen lassen mit der Brigade, wie Marina ihren Freundeskreis immer nennt. Und der ist tatsächlich auch sehr bunt und sehr, also alle möglichen Leute, alle möglichen Altersklassen, das war ein richtig netter Abend. Wir haben dann irgendwie noch, es gab dann noch Live-Musik in diesem ukrainischen Restaurant und Riesenplatten aufgefahren und Fisch und Kaviar und Zunge und Gedöns. Und du willst dort nicht Vegetarier sein. Das ist
Osteuropa,
total,
ja.
Das ist halt wirklich Quatsch. Aber mit Fisch, also sobald man Fisch isst, kommt man da eigentlich gut klar. Also das ist überhaupt kein Problem. Ja. Und dann gab's noch Live-Musik und mir noch am Tanzen und so. Also es war wirklich sehr, sehr lustig. Und der Wodka ist dort viel besser als hier. Mhm. Also ich lebte hier ja tatsächlich sehr lange in dem Glauben, ach naja, Wodka, ne?
Ja.
Denkt man sich so, schüttet man irgendwas rein, wird's besser. Und aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie den guten Scheiß einfach nicht exportieren. Ich habe in Russland ausnahmslos guten Wodka getrunken. Aha. Der ist dort viel weicher. Aha. Und auch in diesen kleinen Lädchen, in diesen Magazins, wo wir da in Baikalskoje ab und zu mal eingekauft haben, wo man übrigens mit EC-Karte zahlen kann.
Ich auch möchte schön.
Das nochmal. Das ist wirklich toll, du bist am Arsch der Welt.
Es wird modern da irgendwie. Da kann man das so sagen, dass da die Moderne einzieht?
Die Moderne zieht ein, aber überspringt einen Schritt. Mhm. Also es ist irgendwie so, wenn du zum Beispiel Fahrkarten im Bus oder sowas kaufst, da habe ich mich letztens noch mit jemand unterhalten, du kannst entweder bei der Schaffnerin am Bauchladen kaufen oder irgendwie mit Apple Pay beim Fahrer.
Ja.
Aber dazwischen gibt's halt nichts. Hm. So, also dieses ganze, was bei uns so dieses Automatendings ist, das gibt's da halt nicht. Also es ist eher so, entweder du machst es richtig alt oder du machst es halt richtig neu. Und dazwischen ist nichts. Das ist so, da prallen dann echt so Lebensmodelle aufeinander, das ist schon spannend. Was es halt noch nicht gibt, ist halt so wirklich diese ganze Vegan-Geschichte, weil es ist einfach, was Lebensmittel angeht und so weiter, es gibt nicht alles halt. Also was halt ein Problem ist zum Beispiel Käse. Also wenn du Käse sehr gerne magst, ist es echt schwierig. Ich habe die ganze Zeit immer so Räucherkäse gegessen, weil der war noch ganz okay. Aber ansonsten ist es wirklich schwierig.
Na gut, vielleicht fährt man auch nicht so weit Richtung Osten, um so einen Kulinarik-Urlaub zu machen. Ne?
Nein, das tust du nicht. Also du musst dich dann halt schon irgendwie mit den örtlichen Gegebenheiten klar irgendwie arrangieren. Und das tust du halt auch nicht, wenn du also du fährst da als Veganer halt nicht hin.
Ja.
Du bleibst als Veganer einfach zu Hause. Oder, ich weiß nicht, fährst in irgendein veganen Restaurant nach Thailand oder so. Aber das ist kompletter Quatsch. Vor allem, du schaffst es auch nicht, auf die nötige Kalorienzahl zu kommen bei diesem Wetter. Also du bist halt einfach irgendwann tot. Das ist schwierig.
Gutes Argument, ja.
Es ist wirklich, ja, du brauchst echt so ein bisschen Fett und Dings. Also das geht nicht anders. Jo, aber der Wodka ist tatsächlich sehr gut. Und man hat auch so das Gefühl, die haben so fancy Craft-Wodka da überall, den ich hier noch nie gesehen habe, weil der hier einfach noch nie ankam. Aber dort gibt's zum Beispiel einen mit so einem Mammut drauf. Das war richtig geiles Zeug. Also so sehr schön gestaltet, sehr schöne Flasche, richtig geiler Wodka. Also da ist irgendwie so eine Wodka-Kultur, von der wir hier überhaupt nichts wissen. Also wir sind hier immer noch bei unserem Gin und so, aber das mit dem Wodka, das ist in Russland genauso läuft mit Wodka, das kennt man hier nicht, weiß man nicht. Also das ist zum Beispiel etwas, was man da wirklich gut machen kann, Wodka-Tasting, glaube ich.
Und das war's dann aber auch schon, ne?
Du meinst so in Sachen Kulinarik?
Ja, was man da machen kann. Also das Dingsbums-Museum, also das
ja, also du machst halt nicht so, ich glaube, es ist eine andere Art von Urlaub. Mhm. Also du machst halt nicht unbedingt so Sightseeing. Also wobei, du kannst da natürlich auch noch in Irkutsk kannst du noch einiges besichtigen. Da gibt's noch irgendwie noch burjatische Tempel und sowas. Also das kann man natürlich alles machen. Und du kannst auch noch in die Mariä Entschlafenskathedrale und so. Du kannst das alles machen. Du kannst dieses volle Sightseeing-Programm machen. Aber ich finde, es gibt einfach so viel interessantere Sachen und das Alltagsleben ist schon so anders und interessant, dass man eigentlich das sehen will. Mhm. Also ich bin dann auch so in ganz normale Einkaufszentren einfach rein, weil ich sehen wollte, wie funktioniert das hier? Wie sieht das hier aus? Ist das hier ein bisschen, ist es anders?
Ist es anders?
Ja. es ist, also wo ich war, es ist deutlich weniger fancy. Dafür gibt es bei Burger King ungefähr 20 verschiedene Getränke und kein Coca-Cola, nirgendwo Coca-Cola, aber du kriegst geile Eistees und so. Also es gibt schon so ein paar kleine Binnenunterschiede, ja. Und du kannst natürlich überall dann irgendwie bargeldlos zahlen und so. Also das sind wirklich so diese Dinge, wo ich mir denke, so ja, so diese Einzelheiten, wo man echt weiter ist, das ist schon ganz interessant. Ich bin dann die Straßen hoch und runter mal gelaufen und oh ja, und wir waren noch Torte essen. Es gibt ein Tortenbusiness in Irkutsk. Das sollte man wirklich nicht auslassen, wenn man dort ist. Und das hat auch eine ganz interessante Geschichte, weil das war eine Frau, die hat angefangen, den Marktbeschickern am Irkutsker Markt, also da in dieser Markthalle, die es da halt gibt in der Stadt, denen hat sie angefangen, aus ihrem Kofferraum raus Kuchen und Kaffee zu verkaufen. Und das war so ein... Also das war dann so nach der Perestroika, so als es anfing mit Privatbusiness im Ausland und so. Und seitdem hat sich dort ein Tortenimperium entwickelt. Das ist schon ziemlich Hammer. Also du gehst da rein und du hast Vitrinen über Vitrinen über Vitrinen voller Torten.
Und erstens, wie heißt es? Zweitens, warum sehe ich bei dir keine Fotos davon?
Das habe ich jetzt nicht mit das gibt es auf Flickr oder beziehungsweise auf Instagram gibt es das schon.
Ah, okay.
Also das heißt Cake House. Also wie, ne, ganz normal, Cake House. Die haben auch eine Filiale am Flughafen. Und es gibt dort 7 verschiedene Baiser-Torten alleine. Gute Güte. Ja, ich bin ja so ein Baiser-Torten-Fan leider. Und ich habe dann die Baiser-Torte mit Pistazien, war sehr, sehr geil. Es ist richtig cool. Und diese russischen Torten sind halt, kennzeichnen sich dadurch, dass sie sehr viele Schichten haben. Also die sind so ganz, ganz viel geschichtet. Viele dünne Schichten, Biskuitschichten und mit irgendwie Zeug dazwischen und so. Es ist richtig geil. Also wenn du da in Irkutsk bist, Cake House, place to be, muss man echt sagen. Nee, aber die Stadt ist wirklich nett. Also man kann da so rumlaufen. Es gibt kleine Geschäfte. Es ist irgendwie ganz schön. Ich mag das gar wirklich gerne.
Jetzt warst du in Osteuropa. So ziemlich überall, habe ich das Gefühl. Gibt's noch irgendeinen weißen Fleck, wo du noch hin willst? Oder reicht's jetzt auch?
Ja, diese ganze Kaukasus-Gegend, da war ich ja überhaupt noch nie. Aha. Also Georgien soll ja sehr schön sein. Also es gibt da schon noch eine ganze Menge Gegenden, in denen ich noch nicht war. Aber ich habe jetzt erstmal noch nicht so viel weiter geplant, abgesehen davon, dass ich ja dann irgendwie nächstes Jahr mal einen Russischkurs machen will, weil das ist jetzt irgendwie Quatsch. Ich kann es immer noch nicht richtig. Ich kann immer noch keine Sätze bilden und das ist irgendwie blöd. Also wenn ich würde wahnsinnig gerne nochmal nach Sibirien fahren, weil wie gesagt, es war einer der entspanntesten Urlaube, die ich echt bisher so gemacht habe. Aber dabei irgendwie interessant, weil du halt den ganzen Tag guckst, wie überlebe ich jetzt und so. Was koche ich jetzt? Aber abgesehen davon, dass ich unbedingt irgendwie mal dort Russisch lernen will, habe ich jetzt keine weiteren Pläne. Ich bin gespannt, was sich ergibt. Irgendwas wird sich ergeben, da bin ich mir ziemlich sicher. Ansonsten habe ich bisher für dieses Jahr noch 2 weitere Reisen festgemacht in Länder, die ich noch nicht gut kenne. Und ich glaube, das wird interessant.
Was wird es?
Was ich schon weiß, ist Indien und Jordanien.
Hui!
Mhm. Ja.
Wie lange fährst du denn nach Indien dann? Da braucht man doch auch Monate, um das irgendwie zu begreifen, oder?
Das ist ja, das mache ich ja demnächst schon, also eigentlich schon nächstes Wochenende.
Oh, und das heißt, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, bist du in Indien unterwegs?
Bin ich wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Genau, und du musst diese Sendung sowieso bald ausstrahlen, okay, weil jetzt momentan, während wir das aufnehmen, war ja gerade Chris Marquardt am Baikalsee.
Ja.
Das heißt, der wird das wahrscheinlich alles auch nochmal erzählen.
Okay.
Da dürft ihr euch nicht doppeln.
Alles klar.
Nee, ich bin dann 2 Wochen in Indien tatsächlich, was für eine Pressereise völlig irrwitzig ist. Aber ich mache auch ziemlich viel so Ayurveda-Kram. Also, ja. das wird, glaube ich, eher auch experimentell.
Eine Freundin von mir ist mal für 6 Wochen nach Indien auf so eine Ayurveda-Farm und ist nach 2 Wochen, nee, für 4 Wochen ist sie dahin und ist nach 2 Wochen abgehauen nach Goa an den Strand und hat 2 Wochen lang gefeiert und sich volllaufen lassen, weil sie diesen ganzen Ayurveda-Quatsch nicht ausgehalten hat.
So geht's mir wahrscheinlich nach 2 Wochen auch. Ich bin mir ziemlich sicher, um ehrlich zu sein. Wobei ich bin halt, ich habe dafür gestimmt, dass ich nicht dieses Seeressort am Arsch der Welt kriege, sondern dass ich in diesem Maharaja-Tempel irgendwo bin, wo es ein bisschen urbaner ist. Also da kann ich auch ab und zu noch mal raus, hoffe ich. Also ich glaube, es ist nicht so erwünscht, weil man läuft den ganzen Tag in weißen Pyjamas rum. Also ich bin gespannt, ich werde davon berichten und ansonsten gucken wir mal, was sich noch ergibt dieses Jahr. Ja. Ist auch mal schön, nicht ganz durchgeplant zu sein.
Ja, das allerdings. Ja, denn schöne Reise nach Indien.
Dankeschön.
Und vielen Dank fürs Gespräch.
Danke dir.
Und euch, wie immer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.